Wort kannte ich als Jugendlicher gar nicht. Vielleicht aber auch nicht so recht die Bedeutung von Achtsamkeit. Wir hatten als Jugendliche eine richtig schöne, lange Wochenendfahrt geplant. Und es ging in die Eifel. Wir waren unterwegs mit jede Menge Autos und Zelt und Schlafsack und allem, was man so braucht. Wir haben in einer alten Burgruine übernachtet. An Schlafen war da nicht viel zu denken. Schlafmangel war eigentlich so das Normale an diesem Wochenende, glaube ich. Und ich weiß noch genau, dass da irgendwie so eine Aktion war mit einem Tunnel. Mit einem langen Tunnel mitten in der Nacht. Es war eine Samstagnacht, also von Samstag auf Sonntag. Freitag auf Samstag war wahrscheinlich schon sehr wenig Schlaf. Die nächste Nacht sollte nochmal richtig spannend werden, ein Highlight. Wir waren auf dem Weg zu diesem Tunnel und wir wollten uns überraschen lassen. Es waren ein paar vorgefahren, die was vorbereitet hatten. Ich hatte mir ein Auto geliehen und jede Menge nette Mädels im Auto. Da kann ich mich noch gut daran erinnern. Ob wir jetzt vor oder nachher zum Tunnel gefahren sind, das weiß ich nicht mehr so ganz, aber jede Menge nette Mädels im Auto, das Problem war nur irgendwie, die schliefen alle. Ich weiß nicht, ob das an meiner schlechten Unterhaltung lag, ob ich irgendwie ein cooler Typ war. Die waren auf jeden Fall alle am Schlafen. Ich hatte mal versucht, das Fenster runterzukurbeln, ein bisschen frische Luft rein, Musik anmachen, aber nicht zu laut, die könnten wach werden. Lieber nicht. Die sahen auch einfach schön friedlich aus, muss man sagen. Ich habe es alleine versucht und immer wieder gedacht, Mensch, fahr doch vielleicht besser ran. Weil so ein bisschen Verantwortung hast du ja auch, oder? Ja, aber ich dachte, ich schaffe das. Ich brauche keine Hilfe und ich werde auch niemanden wecken, dass der mir beisteht. Wir werden die Fahrt schon meistern. Es war so zwischen 2 und 3 Uhr nachts. Ganz blöde Uhrzeit. Für mich zumindest. Und wie es kommen musste, es schliefen ja alle im Auto und irgendwann auch ich. Ich weiß nicht, wie lange, wie tief und wie fest. Aber auf einmal ein Riesencrash. Rums, als ob jemand die ganze Seite aufgerissen hätte. Boah, ich war sofort wach. Ich glaube, die Insassen auch. Kurz versucht zu realisieren, was los ist und auf die Fahrbahn gezogen wieder. Was war geschehen? Leitplanke geküsst. Wir haben nachher nochmal nach diesem Unfall tagsüber, glaube ich, so ein bisschen versucht zu rekapitulieren, wo war die Stelle. Und diese Leitplanken, das waren vielleicht 200, maximal 300 Meter. Weit davor kam keine Leitplanke und weit danach auch nicht. Aber dafür viele Bäume. Ich bin Gott so dankbar gewesen, dass er mich da echt nur vor die Leitplanke geschickt hat, dass ich wieder aufgewacht bin und das gefangen bekommen habe. Und heute noch, wenn ich das erzähle, bin ich echt dankbar. Die Mädels sind alle noch am Leben und ich auch. Das ist nicht selbstverständlich. Kennst du solche Situationen? Du überhörst deine innere Stimme. Du denkst, du schaffst das schon. Du bittest nicht andere um Hilfe, weil das wird auch so gut alleine hinzukriegen. Ist auch ein bisschen blöd immer, das ist auch ein bisschen Schwachheit, oder? Andererseits ist das manchmal so, dass dich jemand um Beistand bittet. Und was machst du? Du vergisst für ihn zu beten oder einfach auch für ihn da zu sein. Da braucht jemand deine Hilfe, aber du bist ganz woanders. Es geht an dir vorbei, du gehst an ihm vorbei und bemerkst das gar nicht, dass deine Hilfe gerade gebraucht wird. Und dann sind da manchmal Momente, da möchte Gott wirklich mit dir reden. Und dann sind deine Ohren vielleicht gerade auf Durchzug. Eigentlich möchtest du ja hilfsbereit sein, oder? Eigentlich möchtest du aufmerksam und wachsam sein. Aber immer verpasst du die richtige Gelegenheit dazu. Eigentlich möchtest du doch das Beste in deinem Leben, oder? Du möchtest aus dir das Beste herausholen und auch an andere das Beste weitergeben. Möchtest du das aus eigener Kraft? Eigentlich, was für ein unglaubliches Wort. Ich finde dieses Wort, das das bedeutet so nicht wirklich, nicht richtig, so vage irgendwie. Eigentlich heißt irgendwie, ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, oder? Eigentlich relativiert irgendwie. Das macht das so schwammig. Aber eigentlich, da habe ich nachgeschlagen, was das wirklich bedeutet. Eigentlich heißt, man sollte, also so ist es in Wirklichkeit. Das ist eigentlich der Kern, der Punkt. So ist es. Tatsächlich. Eigentlich ein komisches Wort. Wenn ich was eigentlich möchte, dann habe ich es noch nicht richtig getan. Dann bleibt es noch offen und es ist noch vage. Wie werden wir das Wort eigentlich los? Wie können wir es über Bord schmeißen und zur guten Tat kommen, zu dem, was in uns steckt? Ich finde, Jesus erteilt seinen Jüngern eine klasse Lektion in Thema Achtsamkeit. Auch in Thema Dankbarkeit und auch Dienen. Und seinen Jüngern gibt er bei einem ganz, ganz wichtigen Geschehen einen wirklich guten Hinweis. Und ich glaube fest, dass Jesus dir heute auch wirklich etwas Wichtiges mit auf den Weg geben möchte. Die Jenny hat es vorhin schon ein bisschen beschrieben. Es war die Situation, dass Jesu Tod nicht mehr weit war. Es war das letzte Abendmahl. Und da wird wirklich viel in der Bibel von berichtet. Dieses letzte Abendmahl wurde gut vorbereitet. Die Jünger, die haben für alles gesorgt. Die haben geschaut, dass genug zu essen da ist, dass ein Raum überhaupt da ist. Und sie haben dafür gesorgt, dass, ja, was zu trinken natürlich auch da ist. Ne? So, gute Party, sollte schon alles da sein. Aber es war eigentlich früher so der Brauch, dass wenn man von der Straße ins Haus kam, dass jemandem einem die Füße gewaschen hat. Einfach den Staub von den Füßen gewaschen, damit man nach einem Tisch nicht mit dreckigen Füßen liegt oder sitzt. Irgendwie hat an diese Aktion aber keiner gedacht. Also gut situierte Häuser hatten sicherlich einen Diener, der das gemacht hat. In diesem Falle gab es da keinen Diener und die Jünger hatten es total vermasselt, irgendwie dafür zu sorgen. Und keiner hat irgendwie nachher auch noch dran gedacht. Die lagen alle mit dreckigen Füßen am Tisch. Manche saßen vielleicht auch. Ich glaube, diese dreckigen Füße waren nicht zu übersehen. Da hatte Jesus die Chance, seinen Jüngern ein Stück weit eine Lektion zu erteilen oder ihnen ein Beispiel zu geben. Er hat nämlich angefangen, sein Obergewand so ein bisschen abzunehmen, so wie sein Tuch daraus zu machen, und hat sich Wasser gesucht. Irgendwie ein Behältnis mit Wasser drin, wo er den Jüngern einem nach dem anderen die Füße gewaschen hat. Könnt ihr euch das vorstellen, bildlich? Jesus geht von einem zum anderen Jünger an diesem Tisch. Und ich habe mir überlegt, wie das so als Jünger war. Oh, waren die vielleicht peinlich berührt? Haben die gedacht, oh, ja, also wenn mein Meister mir die Füße wäscht, also das, da bin ich ja schon wer, oder? Das ist schon was. Aber vielleicht war ihnen doch wirklich unwohl und sie haben gehofft, naja, hoffentlich geht er bald weiter zum Nächsten. Kein Jünger hat interveniert und gesagt, stopp, nein, hier nicht, bis auf einen. Der sagte, hey, Meister, das müssen wir doch irgendwie andersrum machen, oder? Ist das nicht andersrum besser? Wasch mir nicht die Füße. Jesus sagt, nimm das einfach so an und ich mache das für dich. Jesus hat dann das Brot gebrochen. Er hat Wein verteilt. Und er hat dabei erklärt, was es damit so auf sich hat, eine Symbolik daraus gemacht, im Sinne auf, was wird sein, wenn, oder wie es sein wird, wenn er sterben muss und wie sie sich nachher daran erinnern können. Die Jünger, die haben dabei so ein bisschen drüber nachgedacht, wer wohl der Beste nachher im Himmel sein wird, wer den höchsten Platz hat. Vielleicht so eine kleine Hierarchie aufgestellt. Oh, erst der und erst der und der. Und eigentlich bin ich schon ganz cool. Jesus hat mir auch gerade die Füße gewaschen. Ah, den anderen auch. Die waren, glaube ich, ganz schön beschäftigt mit sich selber. Und Jesus, ja, Jesus hat mit ihnen weiter das Abendmahl gehalten. Und er hat dafür gesorgt, dass irgendwie auch gute Stimmung war. Und am Ende haben sie alle zusammen noch ein Danklied gesungen. Und dann haben sie sich aufgemacht. Jesus wollte zum Ölberg, einer seiner Lieblingsplätze. Und sie sind alle zusammen aus diesem Abendmahlsraum hinausgegangen und haben sich auf den Weg zum Ölberg gemacht, in Richtung Garten Gethsemane. Und auf dem Weg dorthin hat Jesus seinen Jüngern gesagt, passt auf, in dieser Nacht, da könnte es echt sein, dass ihr verzweifelt an mir und dass ihr überhaupt nicht versteht, was eigentlich hier so gerade passiert, warum das alles so geschehen muss. Und ihr werdet wahrscheinlich alle weglaufen. Oh, alle haben geschrien, nein, wir machen das nicht. Die Jünger haben wieder, wie ich finde, so, ja, das gehört, klein beigegeben, bis auf einen wieder, der Petrus. Der hat gesagt, ich bleibe bei dir bis zum Schluss. Ich kämpfe bis zum Ende. Kannst dich auf mich verlassen. Und dann kommt der Platz, wo Jesus seinen Jünger postieren möchte. Er sagt seinen Jüngern, bitte wartet hier, ich gehe jetzt beten. Und er nimmt drei Jünger mit, vielleicht so ein bisschen die Elite. Das ist der Petrus, der vorne ran ist, dann ist da der Johannes und der Jakobus. Diese drei Jünger hat Jesus im Schlepptau und geht noch ein Stückchen weiter, als die anderen Jünger sitzen. Und der auf dem Weg dorthin, so beschreibt die Bibel ganz deutlich, da trifft Jesus tiefe Mutlosigkeit und Angst überfällt ihn, steht da. Mutlosigkeit und Angst, diesen Jesus. Und dann sagt er seinen drei Spezialagenten einen ganz wichtigen Satz. Jetzt spätestens sollten sie doch hinhören, oder? Achtsam sein. Denn Jesus sagt Folgendes. Ich zerbreche beinahe unter meiner Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und lasst mich nicht alleine. Ich weiß nicht, ob euch der Satz so geläufig ist, dass Jesus hier echt mal seine Jünger um Hilfe bittet. Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und lasst mich nicht alleine. Also dieser starke Jesus, der Menschen, tote Menschen zum Leben wieder auferweckt, der einen krassen Sturm stillt und einfach so wieder einen spiegelglatten See herstellt. Dieser Jesus, der Lahm wieder gehen lässt und der auch Taube wieder hören lässt. Der zerbricht beinahe unter der Last und fordert Beistand von seinen Jüngern ein. Spätestens an dieser Stelle hätte den Jüngern doch echt die Ohren klingeln müssen, oder? War das nicht ein Hilferuf? Also ich finde, deutlicher geht es doch kaum. Haben die Jünger Jesus überhaupt in dieser ganzen Abendmahlszene auf dem Weg zum Ölberg, haben die Jesus mal ins Gesicht geschaut? Haben die mal gehört, wie Jesus' Stimme vielleicht gezittert hat? Ich bin mir echt nicht sicher, ob die immer noch auf dem Weg vielleicht mit sich selbst beschäftigt waren und geguckt haben, wer der Beste sein wird. Aber man muss doch etwas von Jesu Angst gespürt haben, dass diese Sünde der Welt bald auf ihm liegt und ihn erdrücken wird und dass er sterben muss. Es wird von keinem Nachfragen der Jünger berichtet. Das passiert so. Die Jünger werden postiert an einer Stelle, wo Jesus ihnen das auch wahrscheinlich gesagt hat, dass sie doch bitte wachen sollen. Und geht ein Steinwurf weiter, so wird berichtet. Ich weiß nicht, wie weit er werfen konnte, vielleicht schon arg, aber ich glaube, sie waren in Sichtweite. Sie konnten Jesus sehen. Und Jesus kniete nieder. Und er fing an zu ringen mit seinem Vater. Der hat unglaublich Angst gehabt, dass das alles jetzt wirklich auf ihn zukommen soll. Und der hat vielleicht auch ein bisschen seinen Vater angefleht und gesagt, gibt es nicht Plan B? Können wir nicht irgendwie was anderes machen? Und ihr kennt den Spruch, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und das Schöne ist, und das Tolle, weswegen wir auch Ostern feiern können, ist, dass er gesagt hat, dein Wille geschehe, ich möchte mich unterordnen. Und er hat so intensiv gebetet, dass er sogar Blut geschwitzt hat, so schreibt es die Bibel. Krass, oder? Und Jesus hatte dieses intensive Gebet. Und er kommt zu seinen Jüngern zurück Und die haben ihn schon von Weitem gesehen und gesagt, oh, Jesus kommt, dem geht es echt nicht gut. Den müssen wir mal in den Arm nehmen. Kommt, wir gehen so ein bisschen entgegen und fragen ihn, was los ist. Irgendwie haben wir, glaube ich, nicht zugehört, was da passiert ist. Hattest du eben schon irgendwas erwähnt? War das so? Er kam zurück und die Jünger schliefen. Alle drei, ohne Ausnahme. Tiefschlaf. Unglaublich, oder? Wir hatten im Hauskreis bei Fabienne und Henrik uns schon so ein bisschen den Kopf zerbrochen und gerätselt, wie das denn möglich war. Wie haben die das hingekriegt? Wie haben die es geschafft, schlafen zu können? Ich meine, er redet davon, wie schlecht es ihm geht. Man muss es gehört haben, gesehen haben. Und eigentlich müsste ihnen dieser Jesus, der sonst so stark ist und jetzt so viel Schwäche zeigt, auch irgendwie komisch vorgekommen sein, oder? Wir hatten mehrere Theorien an diesem Abend. Theorie 1, Schlafmangel. Schlafmangel geht immer. Die haben wahrscheinlich viel zu viel die Nächte durchgemacht, haben irgendwie mit Jesus Wunder getan, 5000 Menschen und noch viel mehr gespeist und vielleicht Seelsorge gemacht. Die waren vielleicht einfach ausgebrannt, oder? Die haben einfach echt mal eine Mütze Schlaf gebraucht. War vielleicht so, echt so, mehr geht nicht. Vielleicht waren es aber auch einfach keine aufmerksamen Menschen, oder? Menschen, die sich immer nur um sich selber drehen vielleicht. Gibt's so? Gibt das so? War eine Theorie. Die dritte Theorie war so ein bisschen, die haben einfach zu sehr über sich selbst nachgedacht, überlegt, wer in Gottes Reich den besten Platz kriegt und so ein bisschen hin und her gerangelt, oh, wer das so sein könnte und hatten ganz andere Gedanken. Waren überhaupt nicht mit dem Ohr bei Jesus. Waren mit sich selbst beschäftigt. Eigener kleiner Horizont. Und dann noch eine Variante, die Jünger waren vielleicht einfach völlig überfordert mit der Situation, dass Jesus ja irgendwie doch anders drauf war als sonst, oder? Vielleicht einfach nur abschalten, runterfahren, keine Ahnung. Vielleicht findet ihr noch andere Gründe, warum die Jünger da geschlafen haben. Und was macht Jesus? Ist er sauer, als er kommt und die Jünger schlafen? Ich glaube schon etwas. Er rüttelt Petrus wach, denjenigen, der sich eigentlich schon am meisten Gedanken gemacht hatte und immer mal wieder nachgefragt hatte oder auch mal widersprochen hatte. Aber auch derjenige, der wirklich den Mund sehr voll genommen hat. Ich bleib bei dir bis am Ende, also wir kämpfen. Auch geschlafen. Ja, er weckte die drei Jünger auf und dann sagt er einen Satz, der doch recht enttäuscht klingt, wie ich finde. Da steht in der Bibel, könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde wachen? Also eine Stunde, oder? Schon sportlich, so ein Gebet. Eine Stunde wach bleiben? Ja, ich weiß nicht. Aus Jesu Sicht war das vielleicht nichts. Irgendwie dachte er so, also normalerweise mache ich 2-3 Stunden. Aber eine Stunde, das war für Jesus, die müsst ihr doch schaffen. Ich finde, der Satz klingt ein bisschen enttäuscht, aber ich finde, da ist immer noch so ein bisschen Liebe im Unterton, oder? So ganz hart ist es nicht. Und obwohl für Jesus eigentlich alles so aussichtslos verläuft und seine Jünger ihn so ein bisschen im Stich lassen, er den direkten Draht zu seinem Vater sucht, verzweifelt er aber auch an diesen Jüngern irgendwie nicht. Er hat Verständnis. Jesus hat Verständnis. Er hat Verständnis für dich, wenn du mal wieder nicht zugehört hast. Er hat Verständnis für dich, wenn du mal wieder die Gelegenheit nicht ergriffen hast. Er rüttelt dich wach, auch wenn du mal eingeschlafen bist, wenn du vielleicht gerade so in deinem eigenen Rhythmus und Schlaf bist und gar nicht auf Empfang stehst. Und er liebt dich trotzdem, auch wenn du immer wieder den gleichen Fehler machst. Er fragt dich manchmal aber auch entscheidende Fragen, über die du dir echt Gedanken machen solltest. Und dann, wenn er dir einen Ratschlag gibt, wenn er dich um etwas bittet, dann sollten deine Augen, deine Ohren und vor allem dein Herz weit offen sein. Und jetzt kommt der Ratschlag, den Jesus seinen Jüngern gibt, aber natürlich eigentlich auch dir gibt. Sind deine Augen ganz offen? Die Ohren weit und das Herz auch? Seid ihr bereit für den Satz? Jetzt kommt's. Bleibt wach und betet, damit ihr die kommenden Tage überstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Macht könnt ihr es nicht erreichen. Bleibt wach und betet. Ich finde, das klingt nach einem Jesus, der in Menschenherzen schauen kann, oder? Der weiß, wie es so einem Mensch geht. Und der weiß, was deine Riesen sind in deinem Leben, deine Baustellen. Und der weiß, was dir zu schaffen macht. Er weiß aber auch ganz genau, dass dein Herz gut ist und dass du eigentlich nur das Beste möchtest. Das weiß er ganz genau, da bin ich mir sicher. Und er ist nicht böse, wenn du immer wieder versagst und immer wieder die gleichen Fehler machst. Aber er schaut dir liebevoll ins Gesicht. Und er bittet dich, wach zu bleiben. Wach zu bleiben und zu beten. Das ist sein flehender Auftrag an dich. Was heißt es zu wachen? Immer so, wach bleiben, nicht schlafen. Enden wir nachher vielleicht doch wie die Jünger, die dann nur noch schlafen. Nein, aber es bedeutet auch, die Augen offen zu halten. Was sind vielleicht Hinweise oder Tipps, die Jesus dir gerade geben möchte? Vielleicht suchst du diese Tipps morgens in deiner stillen Zeit. Einfach mal für dich ganz alleine, alles andere ausblenden. Vielleicht nimmst du dir Zeit, einfach mal auf Gott zu hören, in der Bibel zu lesen. Vielleicht gibt es aber auch gerade einen Menschen, der dich ansprechen möchte, wo du aufmerksam sein darfst. Er möchte dir vielleicht was sagen. Vielleicht ist es der Arzt, der dich gerade zum Nachdenken bringt. Vielleicht ist es ein Freund, die Partnerin, wo deine Aufmerksamkeit selber gerade gefragt ist. Und vielleicht ist es gerade ein Lied, das eine Botschaft für dich enthält. Vielleicht ist es aber auch eine Umarmung, die dir jemand gibt, oder ein paar Sonnenstrahlen, die dich wärmen. Wachen heißt aber auch Beistand leisten, anderen Menschen gegenüber. Auf andere Menschen zu schauen, wo du vielleicht gerade Bote Gottes sein kannst. Wachen heißt auf der Hut sein, nicht zu schlafen und nicht zu schlafen im Sinne von in diesem Hamsterradtrott immer mitzumachen, was die Gesellschaft so prägt. Immer arbeiten, arbeiten und Hobbys, irgendwas tun. Wachen heißt, achtsam zu sein und sein Umfeld im Blick zu haben. Und diese Beziehung zu Gott, die ist ganz wichtig, damit du wachsam sein kannst. Diese Beziehung zu Gott kannst du jeden Tag vertiefen und erweitern. Und je intensiver diese Beziehung zu deinem Gott ist, desto wachsamer und achtsamer wirst du im Alltag. Und um wach zu bleiben, da brauchst du das Gebet. Aus eigener Kraft schaffst du das nicht. Dies ist das Bindeglied zu Gott, der Draht nach oben. Wenn du mit deinem Schöpfer im Gespräch bleibst, werden alle guten Eigenschaften, die du hast, trainiert. Sie können raus aus dir. Aus dem Wollen kann öfter immer wieder das Tun geraten, dass wir wirklich nicht nur denken, das müsste man, das könnte man, sondern dass wir es wirklich angehen. Du brauchst nicht auf das schwache Fleisch zu schauen und denken, ach, schaffe ich eh nie. Sondern du kannst auf den wachen Geist schauen und Gott bitten, dass er dir wirklich hilft, deine guten Vorhaben, die aus deinem Herzen kommen, wirklich zu verfolgen. Und ganz wichtig dabei ist, dass du die Bereitschaft hast, überhaupt zu hören. Die Augen und die Ohren, das Herz offen zu halten. Und nach der Begründung, warum wir, also nach dem Auftrag, dass wir wachen und beten sollen, schiebt Jesus, finde ich, auch so eine Begründung hinterher. Da steht, wachet und betet, damit ihr die kommenden Tage überstehen könnt. Jesus gibt den wichtigen Hinweis und sagt dann auch noch, warum. Und ich glaube, er sagt ihn, damit wir aufmerksam sind, weil in der Zukunft oder in unserem Leben nicht nur gute Dinge passieren. Es kommen immer wieder Sachen an uns heran, die uns aus der Bahn werfen wollen, die uns verunsichern wollen. Und ich glaube, Jesus ist kein Mensch, der uns verunsichern will mit dieser Aussage, ne? Seid wachsam deswegen, sondern er weiß genau, dass das Böse wirklich, ja, an manchen Ecken lauert, dass es einfach auch böse Mächte gibt, die viele Menschen einfach gerne ausblenden wollen. Da hilft es wirklich, wachsam und achtsam zu sein und im Gebet verbunden zu sein. Der Pfadfinder sagt, allzeit bereit, wirklich immer bereit zu sein. Und Jesus hat seinen Jüngern ja diesen guten Rat gegeben, dass sie wachen und beten sollen. Und dann ging er ein zweites Mal beten. Man könnte sagen, same procedure as last time. Jesus geht wieder diesen Steinwurf weit entfernt auf die Knie und er fängt mit der gleichen Intensität an zu beten. Er lässt nicht locker und er ringt wieder, ob wirklich nicht ein anderer Plan doch da sein könnte. Er möchte eigentlich nicht sterben. Er ringt wieder und ich glaube auch, er schwitzt wieder Blut und es ist irgendwie die gleiche Situation wie eben. Ob das wieder eine Stunde war, weiß ich nicht, aber er geht wieder zu seinen Jüngern zurück. Und nach dieser Botschaft, wachet und betet, da waren die jetzt aber hellwach. Die waren wirklich auf Zehenspitzen, zack, schon zu Jesus hin, haben ihn gefragt, wie es ihm geht, haben ihn in den Arm genommen. Oder wieder nicht. Die haben wieder geschlafen. Nach dieser Ansage, könnt ihr euch das vorstellen? Zweites Gebet, nach der Ansage, wieder alle drei geschlafen. Jesus weckt dieses Mal die Jünger nicht. Diesmal gibt es keinen guten Ratschlag. Er lässt sie einfach schlafen. Keine Ahnung warum, aber er geht wieder weg und betet ein drittes Mal. Und ich glaube, Jesus hat einfach Verständnis für seinen Jünger. Er sagt, oh Mann, wenn es nicht geht, dann geht es echt nicht und dann muss ich mich jetzt echt an meinen Vater halten. Bisschen enttäuscht wird er sicherlich gewesen sein, aber er geht ein drittes Mal beten. Und da auch wieder die gleiche Intensität. Alles scheint wieder gleich zu sein, aber es heißt in der Bibel, dass ein Engel kam und ihm neue Kraft gab. Beten hilft, oder? Also ich glaube fest daran und ich denke zwar, dass wir als Menschen nicht immer so beurteilen können, ob so ein Gebet jetzt was bewirkt hat oder nicht und was es so tut, aber ich bin fest davon überzeugt, beten hilft. Und Jesus hat dieses dritte Mal, glaube ich, gebraucht und er hat Kraft bekommen. Er hat nicht locker gelassen. Und er geht nach diesem dritten Gebet zu seinen Jüngern. Und jetzt wäre doch ein Happy End schön, oder? Sind die jetzt wach? Seid ihr noch wach? Wieder alle am Schlafen. Wirklich. Alle drei, nichts zu machen. Kein Happy End in diesem Falle. Aber es kommt ein bemerkenswerter Schlusssatz von Jesus. Zu diesem Kapitel, wie ich finde. Er weckt sie nämlich mit folgenden Worten. Ich weiß nicht, wie doll er gerüttelt hat, aber er weckt sie mit folgenden Worten. Hört auf zu schlafen. Ruht euch ein anderes Mal aus. Jetzt wird der Menschensohn den Menschen überliefert werden. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Es klingt irgendwie anders, oder? Klingt an einem Jesus, der irgendwie losgeht. Der irgendwie wieder eine Richtung hat. Aber ganz ehrlich, ich finde den Jesus auch ziemlich krass, weil ich hätte diesen Jüngern nach dem dritten Mal Schlafen echt in den Hintern getreten. Ich wäre echt ausgeflippt, ich wäre ausgerastet und hätte gesagt, was seid ihr für tolle Freunde? Ihr könnt nicht mal eine Stunde, noch mal eine Stunde, ja, vielleicht, aber doch wachen mit mir und ihr seht doch, wie schlecht es mir geht. Ich gebe euch echt einen wirklichen Auftrag und ihr schlaft einfach. Tolle Freunde seid ihr. Ich glaube, ich wäre ziemlich enttäuscht gewesen, aber nein, ich finde, Jesus weckt seine Jünger sogar mit ein wenig Humor auf. Da steht ja, ruht euch ein anderes Mal aus. Klar, wenn eine ganze Armee Soldaten in den Garten Gethsemane einzieht, dann muss man seinen Schönheitsschlaf schon mal ein bisschen verschieben. Ruht euch ein anderes Mal aus. Also ich finde, es klingt so ein bisschen Humor in dem Satz mit. Und Jesus klingt auch einfach motivierend irgendwo auf seinen Jünger. Er bewegt sie zum Aufstehen, zum Losgehen, steht auf, kommt mit. Und er sagt ihnen nicht, haut schnell alle ab, die Armee kommt. Sondern er lässt nicht locker, wirklich seinen Jünger immer wieder mit einzubeziehen, in seinen Auftrag mit ihm zu wachen und auch mit ihm zu gehen, wenn diese Armee kommt. Möchtest du also das Wörtchen eigentlich nicht wirklich über Bord werfen? Und möchtest das Gute in dir rauslassen? Dann achte genau auf Jesus. Lass ihn nicht aus den Augen. Niemals. Vielleicht möchte er dir gerade jetzt etwas Wichtiges mitteilen. Vielleicht steht ihm die Sorge über dich gerade ihm ins Gesicht geschrieben. Vielleicht sorgt er sich gerade um deine Wege und wie die Wege vielleicht auch andere Menschen um dich herum beeinflussen. Er möchte dir gerade vielleicht bei einer wichtigen Entscheidung einfach eine Hilfestellung geben. Er möchte dir vielleicht einfach auch Menschen an die Seite geben, die dir helfen, die dir wirklich unter die Arme greifen. Und Jesus möchte dir vielleicht gerade heute sagen, dass er dich so sehr lieb hat. Wirklich so sehr lieb, dass er sein Leben für dich hingegeben hat. Er hat dich so lieb wie sein eigenes Leben. Deswegen ist er diesen Weg gegangen. In jedem Falle, wenn Jesus etwas für dich hat, dann bitte hör zu. Sperr die Ohren weit auf, mach dein Herz weit auf und sieh hin. Es ist wichtig, immer wichtig. Es ist gut für dich und auch für andere. Fix my eyes on you, wie wir das in dem Lied gehört haben. Ich finde, es ist so wichtig. Richte meine Augen auf dich. Das Lied höre ich immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, ich mache wieder Dummheiten oder ich schweife ab von dem, was eigentlich das Ziel ist, was gut ist. Weil im Herzen habe ich das eigentlich. Ich weiß, was der richtige Weg ist oft. Richte meine Augen auf dich. Jesus im Blick zu haben, ist das Allerbeste, was du anstreben kannst. Und wenn du das tust, dann bleib dabei. Schau auf ihn. Und wenn er dir was sagen möchte, wirklich, mach dein Herz weit. Und Gott ist so bemüht, eine lebendige und enge Beziehung mit dir zu haben, dass ihr euch immer anschauen könnt. Wachst du? Betest du? Amen. Ich möchte euch bitten, dass wir noch kurz aufstehen und zusammen beten. Großer Gott, ich möchte dich von Herzen bitten, dass du unsere Herzen wirklich weit aufmachst. Aber weit aufmachst, indem wir auf dich gerichtet sind, indem wir dich anschauen, indem wir aufmerksam sind, weil du uns was sagen möchtest. Wir lassen uns so gerne ablenken von dieser Welt, von dem, was alles so angeschaut, unternommen und gearbeitet werden kann. Aber wir verlassen uns immer wieder auf unsere eigene Kraft und denken, das schaffen wir schon. Dabei brauchen wir diesen Blick auf dich, die Ohren bei dir, dass wir immer wieder hören, was unser Auftrag ist. Wenn wir dann bereit sind, dir zu folgen, wenn wir dich um Kraft bitten, dann können wir das tun, was an guten Dingen in unseren Herzen steckt. Dann können wir die Welt verändern und wir können einen Unterschied machen. Einen Unterschied an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, in unserem Umfeld, wo die Gemeinde ist. Egal wo. Großer Gott, wenn wir dich anschauen, wenn wir dich im Blick haben, dann wird unser Leben gelingen. Und wir bitten dich von ganzem Herzen dafür, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen veränderst und dass wir immer wieder daran denken, auf dich zu schauen.